Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist heute das dritte Thema in der Predigtreihe Emotionen. Sommer der Seele ist es heute, also die Jahreszeiten der Seele, darum geht's ja. Und es ist ja so, dass man jetzt im Sommer eisgekühlte Mojitos auf dem Balkon, buddeln im Sand, schmutzige Hände dabei haben, Minigolf um 21 Uhr noch spielen, ohne Jacke, ein heftiges Gewitter, Open-Air-Konzerte, Picknick, Grillfeste, Cabriolet-Touren, in der Eisdiele abhängen, Kirchenmarktsfeuerwerk, Segeln, das sind ja alles Wunder des Sommers, finde ich. Gibt es für Schüler oder für Lehrer was Schöneres als der letzte Schultag? Die Schule hinter sich zu lassen mit dem Wissen, dass anderthalb Monate das Leben wunderbar anders sein wird. Sommer ist die Zeit der Fülle. Parker Palmer schreibt, dass sich im Sommer das erfüllt, was im Herbst und Winter und Frühling, was die vorher versprochen haben. Jedes Jahr wird die Schuld inklusive Zinsen zurückgezahlt, schreibt er. Also im Sommer können wir uns nur schwer daran erinnern, dass wir jeweils Zweifel an diesem natürlichen Prozess hatten, dass wir jemals auch Tod gespürt haben, dass jemals den Glauben und die Kraft des neuen Lebens, dass wir die verloren hatten. Viele ziehen den Sommer ja jeder anderen Jahreszeit vor und wir freuen uns darauf, haben hohe Erwartungen, verfallen fast in Panik, wenn der sich zum Ende neigt. Ein Zeitungsreporter schreibt, Juni, Juli und August sind im Anmarsch, achtet auf den Sommer. Und doch merke ich, tun wir das ganz schön selten. Sommer ist ja eines der schönsten Geschenke, die das Leben uns macht. Zumindest als wir noch jünger waren, war das so. Da hat Sommer für mich immer Freiheit und Freundschaft, Ausbrechen aus einem Grau und Grau des restlichen Jahres bedeutet. Sommer war Zeit des Aufatmens. Wir fühlten uns verändert, entdeckten neue Dinge, die wir im November und Februar niemals entdeckt hätten. Und wenn wir älter werden, merke ich, zumindest in meinem Leben, dass der Sommer das zum Teil alles verliert. Die langen Tage, die warmen Nächte, die wir so genossen haben, die wir möglichst auch ausgedehnt haben, sind nichts Besonderes mehr, weil wir sie manchmal nicht mehr genügend beachten. Wir haben einen Job, wir haben Verantwortung, wir haben Termine einzuhalten. Sommer, wenn das ganze Leben nur Sommer wäre, wenn all unsere Erfahrungen auch in unserem Leben nur super toll werden, dann wäre das richtig cool. Wenn der Sommer ewig dauern würde, würde er aber nicht so schmecken, wie er schmeckt. Darum sind die letzten Sommerabende, finde ich, auch immer melancholische Momente des Jahres. Da sitze ich meistens mit einem guten Wein und einem Rucola-Salat auf unserem Balkon und gucke manchmal den Zugvögeln nach. Und ich merke, die Luft an den Septemberabenden wird schon kühler, die Schatten werden schon länger. Und über den Nächten liegt irgendwie für mich so eine Traurigkeit, die nur ganz schwer abzuschütteln ist. Achtet auf den Sommer, kostet jeden Tag, jede Sommernacht aus. Ich glaube, es ist leicht, den Sommer in der Natur zu verpassen. Und wenn wir nicht aufpassen, verpassen wir auch den Sommer unserer Seele. Und das kann gerade bei der Jahreszeit ganz leicht passieren. Zum Beispiel eine persönliche Zeit der Veränderung, die sich wie Herbst anfühlt, das kann man nicht ignorieren, das merkt man schon. Da weißt du, jetzt hat ein Übergang begonnen, auch in meinem Leben. Auch den Winter der Seele, den kann man fast nicht verpassen, wenn Zeiten des Verlustes da sind, der Traurigkeit, der Trauer, die zwingen uns förmlich innerlich aufzuwachen. Und wer erlebt den neuen Anfang eines Frühlings, ohne sich lebendig und voller Tatendrang zu fühlen? Aber Sommer, ich bin davon überzeugt, einige von euch sind aktuell in dieser Jahreszeit der verschwenderischen Fülle und haben es noch nicht mal bemerkt. Und vielleicht guckst du irgendwann auf diese Zeit in deinem Leben zurück und vielleicht sprichst du dann sogar von der guten alten Zeit. Viele von uns führen ja momentan echt ein erfülltes und einfach tolles Leben und doch besteht die Gefahr, dass wir den Sommer verpassen. Wir lassen uns einlullen von dem Gedanken, dass dieser Zustand, in dem wir jetzt leben, dass das normal ist. Wir nehmen das als selbstverständlich. Und verpassen dabei, die Geschenke vom Sommer wirklich wertzuschätzen. Was passiert, wenn du den Sommer verpasst? Du wirst zu einem freudlosen, meckernden Etwas. Zu jemandem, der sich ohne Schwung, ohne Dankbarkeit von Tag zu Tag schleppt. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mein Leben nicht mit den furchtbaren Worten des Bedauerns zu beenden. Hätte ich doch nur... mir mehr Gedanken um die Ewigkeit gemacht, hätte ich doch nur mehr Beziehung zu Gott gelebt, hätte ich mich doch nur mehr versöhnt, hätte ich mehr Familienzeit gelebt, hätte ich mehr Freundschaften gelebt. Was gehört also zum Sommer, wenn man ihn richtig erleben und genießen will? Drei Hauptaktivitäten will ich euch heute Morgen vorstellen, die sicherstellen, dass wir den Sommer unserer Seele nicht verpassen. Sie hängen alle eng miteinander zusammen, die bauen sogar aufeinander auf. Und der erste Schlüssel zum Sommer ist Erholung. Man könnte das Wort auch beschreiben mit Wiederherstellung oder Erfrischung oder Neuschöpfung. Wahre Erholung bedeutet, dass der Körper und Geist ganz erfrischt werden. Und das ist nicht möglich ohne Spiel, ohne Entspannung. Wäre auch der Sommer kein Sommer, also nach den ganzen Kämpfen des Winters, nach dem zögernden Aufbruch des Frühlings, haben wir so ein tiefes Bedürfnis in unserer Seele nach Wiederherstellung. Wir möchten was tun, was uns ganz deutlich das Gefühl gibt, lebendig zu sein. Erholung muss den vorhersehbaren, normalen 0815-Rhythmus von unserem Alltag durchbrechen. Fettig Büchner beschreibt eine Klasse, die er in Abendstunden unterrichtet hat, und er schreibt in seinem Buch: Die Schüler setzten sich und öffneten ihre Bücher. Da bemerkte ich den wunderbaren Sonnenuntergang, der den Tag beenden wollte. Spontan löschte ich das Licht im Klassenzimmer. Alles innerhalb des Raumes versank im Dunkeln, nur draußen war es hell. Niemand sagte etwas. Für mehr als 20 Minuten herrschte absolute Stille. Wir saßen einfach dort in der beginnenden Dunkelheit und beobachteten, wie sich ein Tag unseres Lebens dem Ende zuneigte. Und es ist kein Eigenlob, wenn ich sage, dass das ein toller Unterricht war, denn ich machte ja nur das Licht aus und sagte dann nichts mehr. Was diese Zeit so schön machte, war die Ruhe. Ungeplant und fast der Dimension der Zeit enthoben, schauten wir etwas an, was nur zum Zweck des Anschauens gemacht war. Wir unterlagen nicht dem Zwang, etwas Schlaues darüber zu denken oder diesen Moment hinterher in irgendetwas Nützliches umzuwandeln. So ist es aber häufig bei uns, oder? Wir wollen was Schlaues darüber denken, wollen da irgendwas Nützliches hervorbringen dann. Der Sommer gibt uns die Chance, aufzuatmen, tiefer zu atmen, das Gute des Lebens zu genießen. Und jeder muss selbst für sich entdecken, wie er für sich am besten erholen sich kann. Bei mir ist das Segeln, bei mir sind das Action-Sachen, ja, da erhole ich bei. Manche von euch sind Abenteuertypen, die lieben Klettern, Bungee-Springen oder Surfen. Andere erholen sich bei der Gartenarbeit oder beim Angeln, beim Stricken, beim Fußballspielen, beim Campen oder am Meer. Und das Beste daran ist, jedes Mal, wenn du das alles tust, freut sich Gott daran. Wirklich. Gott freut sich, wenn seine Geschöpfe ausgelassen sind und spielen. Was würdest du also machen, wenn du mal ein bisschen freie Zeit hättest? Was würde dir am meisten Spaß machen? Wodurch könntest du das volle Leben spüren? Mach das einfach, plane Zeit dafür ein, tu das. Aber stopp mal, sollen wir Christen nicht irgendwie ehrfürchtig und ernsthaft sein? Ich glaube, irgendwo steckt immer noch die Auffassung in uns, dass Religion bedeutet, man sitzt still und langweilt sich und darf auf keinen Fall Spaß haben. Das wäre echt ein Problem. Wenn ich dich jetzt bitten würde, ein Bild von Gott zu zeichnen, so wie du dir Gott vorstellst, wie viele von euch würden Gott mit einem Lächeln auf dem Gesicht malen? Ich bin mir nicht sicher. In seinem Buch Das Leben, nach dem du dich sehnst, schreibt John Ortberg einen Satz, der mich wirklich überrascht hat. Ich kenne ihn ja seit vielen Jahren, weil ich so lange in Chicago mit ihm gearbeitet habe. Aber er sagt nämlich, dass Gott das glücklichste Wesen im Universum ist. Da habe ich erst mal geschluckt. Ich so, hä, was? Dass die Freude Gottes grundlegende Charaktereigenschaft ist, schreibt er in dem Buch. Du findest überall krumme und falsche Auffassungen von Gott und dem christlichen Glauben, auch gelegentlich bei uns drin, hier auch bei uns in der Gemeinde. Wahr ist aber, dass Freude das Wesentliche im Christsein ist. Weißt du noch, was der Engel gesagt hat, als er die Geburt von Jesus verkündet hat? Ich bringe euch gute Nachricht und große Freude. Und eine der letzten Bemerkungen, die Jesus vor seinem Tod zu seinen Jüngern macht, ist: All dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und dass eure Freude vollkommen werde. Jesus will also, dass wir vollkommene Freude kennenlernen. Zusätzlich zur Erholung, zweitens, müssen wir aber auch noch die Freude des Feierns erleben. In den Büchern, die ich über geistliche Disziplinen gelesen habe, und wir haben das ja Ostern vor einem Jahr auch komplett durchdekliniert, ist euch aufgefallen, was nicht dabei war? Richard Foster, Dallas Willard und so weiter, fand ich aber immer Feiern als Disziplin auch. Und das macht mich erstmal von meiner Prägung ein bisschen stutzig. Bibellesen als geistliche Disziplin, Gebet, Fasten, Stille, das sind alles ernsthafte geistliche Disziplinen. Aber Feiern, das scheint mir da gar nicht reinzupassen. Dallas Willard schreibt, dass Feiern oft missverstanden wird. Es ist das, was Anbetung erst komplett macht. Denn durch Feiern erkennen wir Gottes Größe an, die sich in seiner Güte uns gegenüber zeigt. Wir feiern, wenn wir uns selbst und unser Leben genießen, wenn unsere Welt sich in Übereinstimmung mit unserem Glauben befindet und wir Gottes Größe, Schönheit und Güte vertrauen. Lasst uns das so geistlich neu verstehen lernen. Feiern, das beschreibt in unserem Christsein eine auf Gott ausgerichtete Erfahrung. Denn die Quelle für meine und für deine Freude liegt natürlich in unserem himmlischen Vater. Die Bibel ist wie ein roter Faden voll von Feiern durchzogen, die ihren Ursprung in Gott haben, ja sogar von Gott angeordnet sind. Gott toleriert also nicht nur unser Bedürfnis nach Feiern, er ist derjenige, bei dem die Party beginnt. Und das Volk Israel bekommt zum Beispiel im Alten Testament den Auftrag, dreimal im Jahr zusammenzukommen und Gottes Güte zu feiern. Und wenn ihr schon mal in Israel gewesen seid, wisst ihr, was für eine Feierkultur da ist, ja? Wie lange die auch feiern. Und glaubt mir, dabei gibt es nicht nur schlichten Eintopf und angestrengte Konversationen, auch damals in der Bibel nicht. Ja? Das sind riesige Partys, das sind Großereignisse. Ich weiß noch, das letzte Mal, wo ich Sederfeier gefeiert habe mit Conny, mit Isa Elis, da haben die Weingläser bis oben hin voll gemacht, bis so ein bisschen überlief. Und dann haben wir erst getrunken und bei jedem Gang war ein neues Weinglas da. Also mein lieber Mann, ja. Also es gibt ein Festmahl, es gibt ausreichend zu trinken, es gibt Tanz, es gibt einen Vers in der Bibel, in dem Gott sein Volk Anweisung gibt, wie in Jerusalem Geld für eins dieser Feste ausgegeben werden soll. Da steht, nehmt das Silber, um zu kaufen, was immer ihr wollt, Vieh, Schafe, Wein oder gegorene Getränke oder was ihr sonst noch wollt. Dann sollt ihr und eure Familie in der Gegenwart des Herrn, eures Gottes, essen und euch freuen. Also Feiern gehört zu Gottes Plan, mit dem er uns davon abhalten will, uns selbst zu ernst zu nehmen. Es gibt ja eine Zeit des Trauerns, aber es gibt genauso eine Zeit des Tanzens. Es gibt eine Zeit zum Weinen, aber es gibt auch eine Zeit zum Lachen. Und wenn in unserer Seele Sommer herrscht, dann müssen wir uns freimachen von unserem weltlichen, immer gleichen Trott von Arbeiten und Überleben. Ich habe das ja gelernt, weil wir ja seit einigen Jahren Mitglied von einer sizilianischen, italienischen Familie sind. Ja, da haben wir feiern gelernt. Ja, weil da wird wirklich gefeiert. Da wird nicht am Tisch über Sorgen und Arbeit gesprochen, was wir Deutschen immer machen. Das gibt's da nicht. Wenn gefeiert wird, wird gefeiert. Ja, Party on. Das hat Prio bei denen. Und du fragst dich vielleicht manchmal, ob Feiern angebracht ist, wo es in der Welt doch so viel Leid, so viel Schmerz gibt. Und gefühlsmäßig sagst du, hey, ich will mich lieber abschotten gegen die Freude, die am liebsten irgendwo begraben und Gott mit einem ausdruckslosen Gesicht, mit einem verschlossenen Herzen dienen. Und mir gefällt, wie Willard den Gedanken aufnimmt und zurechtrückt. Er schreibt, diese Welt ist für das Herz eines Menschen völlig ungeeignet. Leiden und Terror des Lebens werden sich nicht verändern, egal wie geistlich wir werden. Darum kann ein Glaube sich nicht gesund entwickeln und festbleiben, wenn wir Gottes Größe und Güte nicht aus tiefstem Herzen feiern. Wie geht das praktisch? Wie können wir diese Sommerzutat nicht verpassen? Es fängt an mit unserer Einstellung zum Leben und damit, wie wir Gottes Güte angucken. Guck dir mal an, wo Gott dich schon in deinem Leben gesegnet hat. Wo hat Gott dich schon beschenkt? Mach dir darüber mal Gedanken. Und dann wirst du automatisch das natürliche Bedürfnis haben, deine Freude darüber rauszulassen. Ich habe euch das schon erzählt von meiner Schwiegeroma, die gesagt hat, ich bete immer morgens und ich fange immer erst an zu danken. Meistens dauert das schon ein paar Stunden und dann komme ich erst zu den Betten. Ja? So viel, wenn die sich überlegt, was Gott alles getan hat in ihrem Leben. Ich will das machen. Mehr lachen, mehr auch über mich selbst lachen. Jeder Vorwand zu einem Fest soll ausgenutzt werden. Ich fand es gut, was Conny immer über ihrem Schreibtisch hängen gehabt hat, 20 Jahre lang. Da stand ein Spruch drüber, so viel Spaß wie möglich, so viel Ernst wie nötig. Ja? Fand ich einen guten Spruch grundsätzlich. Warum immer nur Geburtstage feiern? Warum immer nur Jubiläen? Warum nicht einfach mal einen Dienstag feiern oder Winteranfang? Hey, wir müssen Dinge tun, die wir gerne machen und wenn möglich mit Menschen auch noch, die wir lieben. Wenn wir mit Gott eine Beziehung haben, dann sollten andere Menschen uns auch hier in der Gemeinde als die lebendigsten, die freisten, die spontansten, die fröhlichsten Menschen der Welt kennenlernen. Paulus fordert uns gleich zweimal zur Freude auf, um sicherzustellen, dass wir das auch wirklich raffen. Freut euch Tag für Tag, dass ihr zu dem Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Und es gibt noch eine wichtige Aktivität. Im Sommer gibt es ja auch eine Gefahr, mit der wir in den übrigen Jahreszeiten halt nicht zu kämpfen haben. Wenn dein Leben gut läuft, kann es gut sein, dass du auch Gott vergisst. Und vielleicht wirst du sogar stolz und denkst, die guten Dinge deines Lebens wären dein persönlicher Erfolg. Wie können wir der Gefahr begegnen? Mein dritter Punkt: mit Dankbarkeit. Wenn unsere Seele den Sommer erlebt, dann müssen wir uns daran erinnern, dankbar zu sein, weil unser Leben gerät aus den Fugen, wenn wir für die Geschenke von Gott nicht dankbar sind. Thomas Merton sagt mal, zwischen Dankbarkeit und Undankbarkeit besteht keine Neutralität. Die Undankbaren fangen schon bald an, sich über alles zu beschweren. Dankbar sein bedeutet, die Liebe Gottes in allem, was er uns gegeben hat, anzuerkennen. Und er hat uns alles gegeben. Jeder Atemzug ist ein Geschenk seiner Liebe. Jeder Moment ein Geschenk der Gnade. Der Dankbare weiß, dass Gott gut ist. Und das weiß er nicht nur vom Hörensagen, sondern aus eigener Erfahrung. Das macht den Unterschied aus. Unser Dank ist das i-Tüpfelchen, das die Erfahrung des Beschenktseins erst komplett macht. Gott hat seine Gaben großzügig im ganzen Universum ausgestreut und ich bin davon überzeugt, dass er gespannt ist, wer von uns zurückkommen wird, um sich bei ihm zu bedanken. Wir hören eine Geschichte von Anita.
In der Kindheitsgeschichte von, ich spreche das vielleicht falsch aus, Murray Salem, dem Schauspieler in Jesus von Nazareth, und dem Drehbuchautor von Kindergartenkopf erzählt er Folgendes. Meine Großmutter, die schon lange tot ist, war eine einfache syrische Bauersfrau, die weder lesen noch schreiben konnte. Und doch war sie tief religiös. Was auch immer sie tat, der Name Gottes war ständig auf ihren Lippen. Aber es war nicht nur der Name Gottes. Mindestens 100-mal am Tag sagte sie, danke Gott, danke Gott. Mir kam das ziemlich komisch vor, bis sie mich aufforderte, es ebenso zu machen. Ich wurde 5 und kam in die Schule. Da ich nicht blond und blauäugig war, wurde ich von Klassenkameraden gehänselt. Sie quälten mich, weil ich dunkle Haut hatte. Ich hasste die Schule und bat meine Eltern inständig, mich dort wieder abzumelden. Ich tat ihnen leid. Aber sie konnten mich nicht ein Leben lang beschützen. Meine Großmutter bekam das irgendwann mit und sagte mir, ich sollte Gott danken, jedes Mal, wenn die Kinder mich beschimpften. Ich hielt das damals für den absolut untauglichsten Vorschlag in dieser Situation. Aber einige Tage später, als mich gerade wieder eine ganze Gruppe von Jungen beschimpften, geschah etwas. Ich hielt mühsam die Tränen zurück und setzte meine ganze Kraft dafür ein, nicht vor den Jungen zu weinen. Aber ich konnte es nicht verhindern. Noch einen Moment und ich würde in Tränen ausbrechen. Da erinnerte ich mich an Großmutters Danke Gott. Ich sagte diese Worte still vor mich hin. Und es half. Ich weiß nicht, was genau passierte. Aber die Tränen versiegten. Auf einmal war es mir nicht mehr so wichtig, was die anderen Kinder von mir dachten. Vielleicht wurde mir auf einmal klar, dass ich auch einen Freund hatte, Gott. Das alles ist lange her. Inzwischen bin ich ein erfolgreicher Drehbuchautor. Ich habe viel von der Welt gesehen und viele wunderbare Menschen getroffen. Ich habe Dinge erlebt, die ich nie erwartet hätte. Und bei allem, was mir begegnet, sagte ich, danke Gott. Manchmal sage ich es 100-mal am Tag, so wie meine Großmutter. Und auch jetzt habe ich das Gefühl, ich müsste es sagen. Danke Gott.
Wir neigen mehr zur Beschwerde als zur Dankbarkeit. Und deshalb will ich euch heute Morgen echt auffordern, nochmal viel häufiger am Tag Gott zu danken. Das kann beim Aufstehen beginnen, das kann den ganzen Tag, man kann das den ganzen Tag über fortsetzen. Jetzt gleich kannst du schon damit anfangen. Überleg dir einfach mal 3 oder 4 Dinge, für die du heute dankbar bist. Schreib dir das auf, leg dir in Gedanken eine Liste an. Und das Coole ist, Dankbarkeit verträgt sich dann nur ganz schlecht mit Stolz, mit negativen Gedanken, mit Zynismus, mit Wut. Paulus sagt, sag Dank in allen Dingen. Du wirst den Sommer der Seele wirklich verpassen, wenn du dich nicht aktiv erholst, wenn du nicht feierst, wenn du nicht dankbar bist. Und du weißt diese Jahreszeit zu schätzen, weil eines Tages kommen dann natürlich wieder herbstliche Winde und Veränderungen. Eines Tages kommt wieder die Winterzeit und der Zyklus der Jahreszeiten auch in unserer Seele hilft unserem Leben zu wachsen und zu reifen. Und Gott ist in jeder Jahreszeit mit dir unterwegs, egal in welcher Jahreszeit du jetzt gerade bist. Und spannend ist, wenn wir mit unseren Freunden, Geschwistern, der Familie zusammen sind und mal sensibel darauf achten, in welcher Jahreszeit ist denn der Einzelne eigentlich gerade, dann ist das ein Zeichen echter Reife. Es gibt keine richtige, keine falsche Jahreszeit. Jeder wird jede Zeit irgendwann mal erleben. Und deshalb wollen wir zum Schluss noch beten, egal in welcher Jahreszeit du jetzt bist. Wir haben ja schon 3 durchgenommen. Steht bitte dazu auf, wenn es möglich ist. Schließ die Augen und dann lass uns ganz kurz dafür nochmal beten für die verschiedenen Jahreszeiten. Wir fangen an mit dem Herbst. Du bist in der Zeit des Übergangs. Der Wind der Veränderung weht in deinem Leben, vielleicht in deiner Arbeit, vielleicht in deiner Familie. Etwas Neues hat begonnen. Es ist eine Zeit der Unsicherheit. Oder du bist in der Zwischenphase zwischen Altem und Neuem. Das Alte ist bereits vorbei. Das Neue hat noch nicht so richtig angefangen. Dann bet jetzt leise mit mir. Himmlischer Vater, ich will dir meine herbstliche Jahreszeit wirklich jetzt anvertrauen. Ich will auch Vertrauen lernen, weil in Zeiten der Veränderung alles so schwierig ist, so unsicher erscheint. Herr, ich kämpfe mit der Ungewissheit und manchmal erkenne ich nicht, dass die auch dazugehört. Gerade jetzt muss ich wissen, dass du mit mir bist, dass du die Dinge in der Hand hältst, auch wenn alles verwirrend erscheint. Herr, ich kann auf dich zählen. Hilf mir gerade in Zeiten meiner Veränderung an dir als meinem Fels, als meiner Zuflucht festzuhalten und Menschen zu finden, die diese Zeit mit mir durchstehen. Amen. Der Winter, du bist vielleicht in der Zeit des Verlustes. Vielleicht ist jemand gestorben, der dir ganz nahe stand. Vielleicht bist du oder jemand, den du sehr liebst, ziemlich krank. Vielleicht bist du arbeitslos oder empfindest eine Traurigkeit, die du noch nicht mal definieren kannst. Dann bet jetzt leise mit mir. Herr, du hast versprochen, denen nahe zu sein, die ein zerbrochenes Herz haben. In deinem Wort sagst du sogar, dass du alle unsere Tränen in einem Gefäß sammelst. Vater, gib mir das Gefühl, dass du mir nahe bist, auch wenn du ganz weit weg erscheinst. Herr, zieh mich zu dir. Lass mich deine Gegenwart spüren. Stell mir jemanden an die Seite, einen guten Freund, der mit mir trauert, der mir zuhört, der keine fertigen Lösungen hat, sondern einfach nur da ist. Hilf mir, dass ich eines Tages wieder die Anzeichen des Frühlings erkennen kann. Und gib mir bis dahin diese unerklärliche Hoffnung, dass auch der Winter vorbeigehen wird. Sei du mir besonders nahe jetzt. Amen. Oder du bist im Frühling, eine Zeit von Neuanfang in deinem Leben. Alles ist noch unsicher. Aber die Anzeichen des Neuen sind klar erkennbar. Dann bete jetzt mit mir. Himmlischer Vater, ich danke dir für den Frühling und die Hoffnung, die du mir gibst. Hilf mir, diese Jahreszeit anzunehmen, ihr zu vertrauen, auch wenn ein Neuanfang ja immer mit Angst verbunden ist. Lass es mich genießen, lass mich erkennen, dass Unsicherheit dazugehört. Ich möchte die Freude und die Hoffnung sehen in dem, was da neu aufbricht. Und ich möchte die Vergangenheit ruhen lassen und mit dir zusammen die Zukunft in Angriff nehmen. Amen. Oder du stehst mitten im Sommer und dir ist heute Morgen klar geworden, wie gut es dir geht, dass du in der Zeit in deinem Leben in verschwenderischer Fülle leben darfst, in der Zeit, in der dich die Segnungen Gottes richtig überwältigen, dann bete jetzt mit mir. Vater, ich möchte dir danken, dass ich zu den Dankbaren gehören darf, nicht zu denen, die den Dank vergessen. Danke, Herr, für deinen Segen in meinem Leben. Danke für das Geschenk des Lebens auch heute. Danke dafür, dass der Sommer mich so erfrischt und wiederherstellt und mich auch auf das vorbereitet, was noch vor mir liegt. Ich möchte Freude verbreiten und will selbst Freude leben. Ich möchte aber auch sensibel denen gegenüber sein, die in einer anderen Jahreszeit stehen. Danke für meinen Sommer. Amen. Amen.